Kapitel 27. Karriere auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Die Geschichte war so komplex und lang, dass sie die Erzählung zweimal unterbrechen mussten und in den Privaträumen des Papstes allein zurückblieben, während jener seiner nervösen Blase Tribut zollte. Himmel noch eins, konnten sie nicht einfach fertig werden? Immer wieder sah Cécile zu Frédéric, aber der verflixte Kerl ignorierte sie mit einer Konsequenz, die sie beinahe in den edlen Schreibtisch des Kirchenoberhauptes beißen ließ. Verflucht! Warum hatte sie ihm sagen müssen, dass sie seine Kräfte geweckt hatte? Das verzieh er ihr doch nie im Leben. Und selbst wenn, jetzt wollte er gewiss wieder in sein ruhiges Leben als Priester zurück. Was das für sie hieß, konnte sie sich selbst ausrechnen. Einsame Nächte, in denen sie an Frédéric dachte, während der Priester vermutlich nicht einen einzigen Gedanken an sie verschwendete. Sie waren gerade bei dem Teil mit dem verweigerten Bannbruch angelangt, als sich der Pontifex erneut erhob, sich entschuldigte und aufs Klo eilte.
»Also gesund ist das nicht«, murmelte Jason. »So viel geht ja nicht mal Cécile pinkeln.«
»Hör auf, davon zu reden. Ich muss schon seit 2 Stunden und trau mich nicht«, zischte Cécile. Sie rutschte auf ihrem Stuhl nervös hin und her. »Meinst du, der Papst würde mich auf seinen Locus lassen?«
»Wenn du ihn mit diesem Wortlaut fragst, gebe ich dir einen aus«, grinste Jason.
Er kramte in seinen Taschen nach Räucherwerk und fand auch welches. Nur offenbar kein Feuerzeug.
»Schön, schön«, murmelte der Papst, als er zurückkehrte und sich ächzend auf seinem Stuhl niederließ. »Abbé Durand hat den Bann freundlicherweise nicht gebrochen, sondern einen besseren mit der Dornenkrone geschaffen.«
»Ganz recht«, erwiderte Jason. »Sie haben nicht zufällig Feuer?«
Der Pontifex warf ihm einen missbilligenden Blick zu.
»Ihre Probleme lösen sich nicht durch den Gebrauch von Drogen.«
»Nein, die löse ich meistens durch den Einsatz von Gewalt.«
Der Papst seufzte und sah zur Zimmerdecke.
»Verzeih Ihnen, selbst wenn ich fürchte, er weiß ganz genau, was er tut.«
Offenbar beschloss er, dass es besser war, Jason zu ignorieren, und konzentrierte sich auf Gaylord und Lynette.
»Und Sie sind das Brautpaar, mit dem alles begann?«
»Was?« fragte Lynette entsetzt.
»Niemals«, protestierte Gaylord, und Lynette wandte sich ihm mit blitzenden Augen zu.
»Hey, was soll das heißen?«
»Dass ich eher ins Kloster gehen würde, als dich zu heiraten. Jeremy kommt mit dir ja schon leidlich zurecht. Außerdem kann ich Jason sehr viel besser ärgern, wenn ich seine Tochter zur Frau nehme und nicht eine seiner Assistentinnen.«
»Denk ja nicht, ich hätte die Beleidigung nicht gehört«, fauchte Lynette, bevor sie sich aufrecht hinsetzte und das Kinn vorschob. »Zu deiner Information. Wärst du der einzige Mann auf der Welt, würde ich ins Kloster gehen.«
»Ha«, rief Gaylord aus. »Es wäre innerhalb weniger Minuten bis auf die Grundmauern abgebrannt.«
»Ich habe bisher kein Gebäude zerlegt.« Sie zeigte mit dem Finger auf Jason und Frédéric. »Die waren das.«
»Sind sie immer so?«
wandte sich der Papst an Cécile. »Normalerweise halten sie sich weniger zurück.« Die Mundwinkel des Pontifex zuckten und er sprach so laut, dass er das Gezanke von Gaylord und Lynette übertönte.
»Ich nehme an, die Zeremonie wurde noch nicht nachgeholt?«
»Wir hatten nicht die Gelegenheit dazu«, erwiderte Gaylord.
»Sie verstehen, dass der Vatikan seinen Dank nicht offiziell verkünden kann, und auch in Belohnungen sind wir schlecht«, sagte seine Heiligkeit. »Jedenfalls, was monetäre Dinge anbelangt. Aber was hielten Sie davon, vom Oberhaupt der katholischen Kirche getraut zu werden?«
So wie jetzt hatte Cécile Gaylord noch nie zuvor gesehen. Er schien nicht nur vom Donner berührt, sondern gleich einen Hirnschlag zu bekommen. Er starrte den Papst an wie eine Erscheinung und bekam den Mund nicht auf. Jason verdrehte die Augen.
»Er war früher selbst mal Priester. Wahrscheinlich überlegt er gerade, wie er ihnen die Füße küsst.«
Das ist nicht nötig.
Der Papst runzelte die Stirn.
Ihre Braut ist doch Katholikin.
Endlich kam wieder Leben in Gaylord.
Ja, sie war beim Unterricht.
Sie war schrecklich, murmelte Friederike. Ich bezweifle, dass sie je verstehen wird, warum Jesus nicht vor den Römern floh oder schlimmer noch mit ihnen kämpfte.
Sie ist nun mal der Meinung, sie hätte den Römern an Jesus' Stelle eine übergezogen, gab Gaylord zurück.
Sie hat sich stundenlang darüber aufgeregt, dass es unfair sei, seufzte Friederike.
Um es mit ihren Worten zu sagen, nur weil so ein Vollpfosten mal eben ein Exempel statuieren wollte, warum hat Jesus nicht einfach dessen Kopf aufgespießt und vor die Stadttore gesteckt?
Gab's damals schon Pfannen? Sinnierte Linette. Das hätte sicherlich Eindruck gemacht.
Jesus opferte sich voller Liebe, erklärte der Papst sanft. Wer die Liebe versteht, versteht auch das.
Dann bin ich bei dem Thema raus, erwiderte Linette.
Würden Sie für Ihr Kind oder Ihren Mann nicht Ihr Leben opfern, wenn es hieße, Ihres zu retten?
Doch natürlich, rief Linette aus. Der Pontifex lächelte milde, als hätte Linette etwas unsagbar Schlaues gesagt.
Nichts anderes tat Jesus. Nur waren sein Kind und seine Liebe die gesamte Menschheit.
Aber er hat ja nicht mal versucht, jemanden zu verprügeln, widersprach Linette. Er hätte wenigstens jemanden beschimpfen können. Früher gab es mit Sicherheit bereits Schimpfworte. Nein, nein, die Story ist völlig unglaubwürdig.
Friederike seufzte.
Sehen Sie, Eminenz, womit ich es zu tun habe? Gott prüft gern seine stärksten Schäfchen.
Toll! Der Papst schnaubte und fixierte Friederike.
Vielleicht möchten die anderen draußen warten. Ich habe etwas mit ihnen zu besprechen.
Cecile konnte nicht anders. In ihrem Bauch braute sich das blanke Misstrauen zusammen. Der Pontifex mochte einen gütigen und gelassenen Eindruck machen, aber er war immer noch der Anführer der katholischen Kirche, der Institution, die herzlich wenig von Magie hielt, es sei denn, man peppelte eine ihrer heiligen Kathedralen ein wenig auf. Dafür war Hexerei gerade gut genug. Was galt es da schon, dass sie ihm den faltigen Hintern und die nervöse Blase gerettet hatten? Wer sagte ihr, dass er Friederike nicht reinlegte und sobald sie draußen waren, jemand durch die Hintertür kam und ihn doch in Brand zu setzen versuchte?
Nein!
Endlich, das erste Mal seit Verlassen des Petersdom, sah Friederike sie direkt an.
Was spricht dagegen? Fragte er verblüfft.
Alles! Und damit meinte sie wirklich alles. Nicht nur die Gefahr eines Hinterhalts. Wenn ihn der Papst nicht reinlegte, dann bestätigte er ihn mit Sicherheit in seinem Berufsstand oder versetzte ihn gleich nach Afrika zu den hungernden Kindern. Die Kinder hätten bestimmt etwas davon, aber verflucht noch eins. Sie war nun mal egoistisch. Sie wollte Friederike in Paris bei sich haben und nicht auf einem anderen Kontinent.
»Ihr könnt direkt vor der Tür warten«, schlug Friederike vor.
Sie wollte auf gar nichts warten. Sie wollte die Worte »Ja, du hast Mist gebaut, als du meine Kräfte geweckt hast, trotzdem verzeihe ich dir« hören. Und dann wollte sie ihn küssen, und dann sollte er sie auf das nächste verfügbare Bett werfen. Okay, vielleicht müsste sie vorher pinkeln. Danach stand sie jedoch für jegliche Schandtat zur Verfügung.
»Wartet draußen«, sagte Friederike eindringlich.
Jason Gaylord und Linette waren bereits aufgestanden und starrten sie genauso verständnislos an wie Friederike. »Mist, Elender!« Widerwillig erhob sich auch Cecile und warf dem Papst einen warnenden Blick zu. »Wenn Sie einen Exorzismus an ihm durchführen, sprenge ich Ihnen den Vatikan unter dem Hintern weg.«
»Cecile«, stöhnte Friederike.
»Schön, dann ging sie eben.«
Was stimmte nur mit dieser Frau nicht? Erst schaffte sie es nicht einmal, ihm in die Augen zu sehen, dann weigerte sie sich, ihn mit dem Papst allein zu lassen. Womit rechnete sie? Dass der Teufel aus der Wand sprang? In dem Falle war er endgültig raus aus der Nummer. Frederik sah der Truppe nach, die zur Tür marschierte, und er hörte deutlich Cecils Worte.
»Du hast doch im Zweifel eine ordentliche Bombe da, oder Jason?«
Die Antwort des Vampirs verstand Frederik nicht mehr. Wahrscheinlich zum Glück. Die Tür schlug hinter ihnen zu und Frederik blieb mit seinem höchsten Vorgesetzten zurück.
»Ich möchte Ihnen wirklich keinen Grund zur Wut geben«, setzte der Papst an. »Aber ich denke nicht, dass ein magisch begabter Priester eine gute Idee ist.«
Frederik starrte den alten Mann wortlos an. Wahrscheinlich hätte er es längst erahnen können.
»Es grenzte bereits an einen Weltuntergang, als mein Kardinalssekretär herausbekam, dass ich Signore Harris auf sein Angebot, Notre-Dames Wiederaufbau magisch zu unterstützen, nicht mit einem »Wie können Sie es wagen?« antwortete.
»Sie haben ihm die Zustimmung geschickt?« entfuhr es Frederik verblüfft.
»Ich weiß, warum ich meine Post manchmal abfange, bevor sie in meinen Vorzimmern landet. Sie wollen mir alle Arbeit abnehmen, aber mitunter können sie nicht meine Gedanken lesen und vollständig in meinem Sinne antworten.«
Ein vergnügtes Lächeln legte sich auf die Züge des Pontifex, bevor er ernster wurde und den Kopf wiegte.
»Ich habe wieder die Stelle eines Kardinals zu besetzen. Augenblicklich täte ich nichts lieber, als Ihnen diese Würde und Bürde anzutragen.«
Für einen Moment zog es Frederik ernsthaft in Erwägung, dass er gewaltig einen auf den Kopf bekommen hatte und jetzt halluzinierte. Frederik und Kardinal? Das konnte unmöglich sein Ernst sein. Er hatte eben gesagt, dass ein magisch begabter Priester keine gute Idee war. Außerdem war Frederik nicht gerade das Vorbild eines Priesters. Er hatte das Zölibat gebrochen. Er umgab sich mit Berufsverbrechern. Ja, verflucht, langsam störte es ihn nicht einmal mehr. Und dann war da Cecile. Nein, das konnte der Papst unmöglich gesagt haben. Vielleicht war Frederik in all dem Chaos doch zu Tode gekommen, in der Hölle gelandet und der Teufel verhöhnte ihn. Allerdings klang die Stimme des Papstes verdammt real, als er weitersprach.
»Aber ich fürchte, ich würde Sie damit mehr Gefahren aussetzen, als es die Sache wert wäre. Nicht nur, weil nun ja eine ganze Abteilung eher etwas gegen Dämonen hat und sich mit Exorzismen beschäftigt und eben auch mit der Bekämpfung von Magie.
Und Sie wollen nichts daran ändern?«
»Eigentlich hatte ich das durchaus vor. Leider ist die Kirche eine alte Institution. Wir ändern unsere Gepflogenheiten langsam. Und wer weiß, wie viel Zeit mir Gott auf dieser schönen Erde gibt. Der nächste Papst wird die Sache vielleicht wieder anders sehen als ich.«
»Die Magie gegen Vampire hört auf zu wirken, wenn der Vampir zu Gott betet«, sagte Frederik eindringlich. »Es gibt keinen besseren Beweis, dass Vampire durchaus in Gottes Schöpfung vorgesehen sind. Warum sollte das auch nicht auf Magier zutreffen?«
»Das will ich nicht abstreiten. Jedoch hat nicht Gott hier das Sagen über die Menschen, sondern die Menschen. Und Menschen sind fehlbar.«
»Wahnsinnig genial.«
»Außerdem dachte ich, ich täte Ihnen mit einer Abberufung vom Priesteramt vielmehr einen Gefallen.«
»Eine Kündigung ist stets ein gutes Geburtstagsgeschenk«, erwiderte Frederik sarkastisch.
»Ich hatte nicht vor, Sie komplett hinauszuwerfen. Einen Historiker benötigt die Kirche immer. Notre-Dame muss wieder aufgebaut werden und der Petersdom braucht...« »Nun ja... auch eine kleine, detailgetreue Renovierung. Vielmehr war meine Idee, dass eine gewisse Hexe und ein Hexer, bei denen die Funken fliegen, dass man damit den Petersdom in Brand setzen könnte.«
»Sie wollen mich an Cecile abschieben? Habe ich nicht alles dafür getan, dass hier nichts abgebrannt oder abgerissen wird?«
»Mit mäßigem Erfolg, würde ich sagen.
Der Papst lachte.
»Wenn Sie es vorziehen, Signora Cecile nicht zu nahe zu kommen, dann behalte ich Sie gern als Geistlichen im Dienst der Kirche. Das mit der Kardinalswürde kann ich immer noch nicht so recht aus meinen Gedanken streichen.«
Er legte die Fingerspitzen aneinander.
»Doch wollen Sie das?«
Das war eine hervorragende Frage. Wollte er Cecile wirklich den Rest seines Lebens auf Abstand halten müssen? Nur um ein Zölibat einzuhalten? Das bekäme er vielleicht hin. Letztendlich stand ihm etwas ganz anderes im Weg. Er liebte Cecile wesentlich mehr als jedes andere Geschöpf auf dieser Erde. Das allein bewies schon seinen Wahnsinn. Andererseits konnte er auch nicht sagen, dass er diesen Wahnsinn schlecht fand. Vielleicht wurde es ja Zeit für etwas Neues. Er war den Großteil seines Lebens Priester gewesen und er bereute keine Sekunde davon. Wenn er jetzt aber daran dachte, nach Hause zurückzukehren, dann dachte er da eher an Cecile als an sein Pfarrhaus. Frederik wusste nicht, wie lange er stumm ins Leere gestarrt hatte, während seine Gedanken ratterten. Der Pontifex sah währenddessen summend in die Luft und schien sich nicht daran zu stören, dass Frederik gerade seine Zeit vergeudete.
»Ich bin mir nicht sicher«, gab Frederik zu. »Ich bitte Sie«, sagte der Papst heiter. »Sagen Sie ruhig, dass Ihnen die Liebe einer Frau lieber ist als der Dienst an der Allgemeinheit.«
Frederik verzog das Gesicht, aber sein Gegenüber gluckste bloß.
»Das war kein Vorwurf. Ich bin sicher, Sie werden trotzdem noch genügend tun, was in Gottes Sinne ist, nur eben nicht mehr mit einem Kollar. Liebe ist ebenfalls in Gottes Sinne.«
»Wenn Sie so weitermachen, müssen Sie mein Trauzeuge sein, sollte ich Sie je heiraten.«
»Ich will doch hoffen, dass Sie sie heiraten«, sagte der Papst und maß ihn plötzlich streng. »Ich weiß auch schon wo. Bis dahin haben wir bestimmt die Kuppel des Petersdoms geflickt.«
»Mit Sicherheit«, stimmte Frederik zu.
»Dann ist es entschieden.«
Der Papst lächelte milde.
»Vielleicht wollen Sie zu ihr gehen, bevor sie uns wirklich in die Luft sprengt, weil sie denkt, ich würde sie festhalten.«
Zögernd erhob sich Frederik und wandte sich Richtung Tür. Sobald er durch diese ging, war er kein Priester mehr. Keine Predigten, keine Beerdigungen, keine Seelsorge, keine Suppenküchen, keine Hochzeiten. Nur noch er, der Wiederaufbau Notre-Dames und womöglich des Petersdoms und Cecile. Samt dem verrückten Chaotenhaufen, der immer in ihrer Nähe war. Das war also das Ende seiner Priesterlaufbahn. Ein kurioses Ende, mit dem er nie im Leben gerechnet hätte. Allerdings hatte er so einiges nicht einkalkuliert. »Danke«, sagte er mit einem Blick zurück auf den Heiligen Vater, aber er zögerte. Hazel hatte erwähnt, dass sie den Papst beschützte, aber jener wusste noch nicht einmal, dass seine Beschützerin nicht mehr auf dieser Erde weilte.
»Ich weiß nicht, ob es Ihnen schon bekannt ist«, setzte er an.
»Hazel ist tot.«
Die Gesichtszüge des Pontifex veränderten sich. Statt des stets leichten Amüsement zeigte sich nun tiefe Traurigkeit. Er seufzte leise.
»Ich dachte es mir schon, als sie vorhin nicht im Dom auftauchte.«
»Ich kann Ihnen ungefähr sagen, wo sie liegt, dann können wir sie bestatten.«
»Das würde ihr gefallen, glaube ich. Bis dahin bete ich, Gott möge sie in seine beschützenden Hände nehmen.«
Der Papst winkte ihm müde zu und erhob sich schwerfällig von seinem Stuhl. Mit dem Elan eines zutiefst niedergeschlagenen alten Mannes schlurfte er zu einer anderen Tür, während Frederik sein Büro verließ. Im Flur hörte er zuerst die Stimmen von Gaylord und Jason, die gerade über Kindernamen debattierten. Lynette schüttelte ihre Tasche zurecht, weil ihre Pfanne wohl nicht hineinpasste und es klapperte metallisch. Cecile hingegen lehnte an einer Säule, starrte ins Leere und sah erst auf,
als er auf sie zuging. Er konnte ihren Blick nicht richtig deuten. Für einen Moment wirkte er regelrecht unsicher. Ob er sich mit seiner Entscheidung wirklich einen Gefallen getan hat? Wenn sie jetzt verkündete, lieber ein Leben ohne einen Ex-Priester führen zu wollen, hatte er ein mächtiges Problem. Aber wer nicht wagte, gewann bekanntlich selten.
»Ich wurde gefeuert«, sagte Frederik. »Oder vielleicht habe ich auch gekündigt. Ich bin mir nicht ganz sicher.«
»Das sind die besten Rauswürfe«, kommentierte Jason.
Cecils Augen blitzten hingegen angriffslustig.
»Dem werde ich was geigen. Niemand hat dich rauszuwerfen. Du hast dem alten Knacker den Hintern gerettet und
manchmal ist sie schwer von Begriff«, raunte Jason Frederik zu.
Oh ja, da hatte er recht. Cecile schien wirklich nicht zu begreifen, was sein Rauswurf genau hieß oder bedeuten könnte, wenn sie es denn wollte.
Und dann zünde ich denen alles unter ihren selbstzufriedenen, völlig untervögelten Ärschen an, fluchte Cecile.
Frederik zog sie an sich und küsste sie. Endlich hielt sie in ihrer Tirade inne. Sie lehnte sich an ihn und erwiderte den Kuss innig.
»Findest du jetzt immer noch furchtbar, dass ich kein Priester mehr bin?«, fragte Frederik.
»Es gibt kein Zölibat mehr für mich«, sagte Frederik eindringlich.
»Das hatte ich bisher auch nicht abgehalten.«
»Vielleicht sollte ich mir eine schlauere Geliebte suchen.«
»Nur wenn ich ihr Akne anhexen darf«, murrte Cecile.
Ihre Augen jedoch begannen zu strahlen.
»Dann fang mal bei dir an«, stichelte Frederik und zog sie in seine Arme.
Cecile schmiegte sich mit einem leisen Seufzen hinein.
»Aber ein letztes Mal will ich mit einem Priester Sex haben«, verkündete sie. »Hier gibt's bestimmt eine Besenkammer.«
Was?«
Mit entschlossenem Griff nahm sie seine Hand und zog ihn mit sich.
»Wir warten dann hier«, rief ihnen Jason nach. »Also keine Eile, wir stoppen bloß die Zeit.«
Hatte er bereits erwähnt, dass er den Vampir hasste? Epilog. Um im Petersdom getraut zu werden, brauchte man sonst sehr viel Geduld. Wenn einem der Papst allerdings sein Leben schuldete, wurde auch die schwerfälligste Bürokratie ruckzuck außer Kraft gesetzt. So schnell, dass dem Bräutigam nicht mal genügend Zeit blieb, die Falten aus seinem Anzug bügeln zu lassen und die Gäste mit Jasons Privatjet anreisen mussten, um überhaupt pünktlich zu sein. Albert zupfte sichtlich unzufrieden an Gaylord herum, bis dieser seine Hände wegschlug.
»Nein, wir warten nicht, bis du einen Dampfbügler besorgt hast«, schimpfte Gaylord. »Ich will endlich heiraten, verdammt nochmal, bevor wieder irgendwas dazwischen kommt. Danach kann von mir aus die Welt explodieren, das ist mir scheißegal. Aber bringen wir es endlich hinter uns.«
Der Pontifex hüstelte vernehmlich und hinter seiner faltigen Hand sah man seine Mundwinkel zucken.
»Sind Sie bereit?« fragte er mit einem milden Lächeln.
»Ich übernehme keine Garantie, dass die Bilder dann einwandfrei werden«, näselte Albert.
»Dafür gibt es Photoshop«, warf Amelie ein und versetzte dem pikierten Vampir einen Stoß.
»Auf deinen Platz! Und wehe, du holst jetzt gleich die Fusselbürste raus!«
»Wir müssen doch nicht beten«, fragte Lynette besorgt. »Ist das Blasphemie, wenn man betet, obwohl man kurz vorher auf Gott geflucht hat?«
»Bei einer Hochzeit wird immer gebetet, für den Segen des Paares.«
»Ich habe Angst, dass uns der Rest über dem Kopf zusammenfällt«, widersprach Lynette.
»Der Herr ist gütig und geduldig«, mischte sich Frederik ein. »Aber ich nicht, also setzt euch gefälligst hin!«
»Vielen Dank für das Machtwort«,
murmelte der Pontifex, und Frederik nahm Cecile am Arm, um sich mit ihr neben Jason und Amelie auf die schweren Holzbänke zu setzen.
»Du könntest nicht zufällig den Rest hier einstürzen lassen?« raunte ihm Jason zu.
»Nein!«
»Sehr bedauerlich.
Find dich endlich damit ab, dass deine Tochter heiratet!«
»Möglicherweise hätte ich Gaylord einen Keuschheitsgürtel umnieten sollen. Dann kann er die Ehe nicht vollziehen.«
»Papa, was ist ein Keuschheitsgürtel?«
fragte Raphael seinen Vater so laut, dass es durch den Dom schallte. Jeremy lief puterrot an, während Frederik die Augen verdrehte. Die Hochzeitsgesellschaft mochte zwar nur noch halb so groß sein wie beim ersten Versuch, aber sie versuchte eindeutig schon wieder, die Zeremonie zu sabotieren. Anders war hingegen Jasons Grinsen. So hatte er bei der ersten Hochzeit nicht gefeixt. Vielleicht fiel es ihm diesmal leichter. Pauline und Gaylord nahmen auf den beiden Stühlen direkt vor dem Altar Platz und legten die Hände ineinander.
»Erbitten wir Gottes Segen, dass diese Trauung vollzogen werden kann, ohne dass uns der Himmel auf den Kopf fällt«, erklärte der Pontifex. »Das ist übrigens aus Asterix und Obelix. Die Comics sind außerordentlich amüsant.«
Er hielt inne und sein Blick senkte sich vergnügt auf das Brautpaar.
»Für alles andere, scheint es mir, braucht es allein Gottes gütiges Auge, damit ihr wohl durch die Welt getragen werdet. Über eure Ehe muss jedoch gewiss niemand wachen, denn dass ihr es überhaupt bis hierher geschafft habt, zeigt eure Liebe und eure Entschlossenheit, euch zueinander zu bekennen. Wie diese Hürden werdet ihr, dessen bin ich mir sicher, auch die anderen Hürden eures gemeinsamen Lebens meistern. Wenn nicht, dann erinnert euch daran, dass der Petersdom, obwohl halb zerstört, trotzdem in seinen Mauern unerschütterlich steht. Und wie er werden eure Liebe und eure Achtung selbst nach einem katastrophalen Einschlag wieder in ihrer alten Pracht erstrahlen, sofern ihr mit Geduld und Fleiß Stein für Stein das Gebilde eurer Ehe aufbaut.
»Sind solche Predigten üblich?« hauchte Cecile.
»Ist es üblich, in den Trümmern des Petersdoms zu heiraten?« gab Frederik zurück.
»Gut, du hast gewonnen.« Für einen Moment schwieg sie. »Wann heiraten wir eigentlich?«
»Nachdem Jason das Weiße Haus zerlegt hat und jetzt, pst!«
»Kommt drauf an, welche Mumie du als nächstes wächst. Vielleicht eine, die die Präsidentschaft an sich reißen will.«
»Wäre bei dem derzeitigen Amtsinhaber kein Unterschied in der katastrophalen Wirkung«, brummte Frederik und er hörte Jasons belustigtes Schnauben neben sich. »Du brauchst übrigens noch einen Job. Schließlich bist du jetzt arbeitslos«, spottete der Vampir leise. »Du könntest als erstes Lorenzo einen unvergesslichen Besuch abstatten und seine Hütte über seinem Kopf zusammenkrachen lassen. Dann muss ich mir nicht die Mühe machen, ihm eine Lektion zu erteilen, die er bis an sein Lebensende nicht vergisst. Denn sein Lebensende wird bei mir ziemlich kurz ausfallen.«
»Ich bin nicht arbeitslos. Und bevor ich für dich arbeite, schlafe ich lieber im Obdachlosenheim.«
»Oder in meinem Gästezimmer«, hauchte Cecile.
»Da ist es wesentlich besser«,
brummte Frederik, und endlich hielten alle die Klappe. Mit Ausnahme des Pontifex, der gerade fragte, ob Gaylord Pauline zur Frau nehmen wolle.
»Ja«, rief der aus, »und wehe, jetzt quatscht einer dazwischen.«
Der Papst gluckste und wandte sich an Pauline.
»Wie steht es mit Ihnen, mein Kind?«
»Also, das kann nicht wahr sein«, stöhnte Gaylord,
und Pauline grinste noch breiter, bevor sie die Schultern zuckte.
»Doch, ich will. Allein schon, um meinem Vater zusehen zu können, wie er sich beim Zähneknirschen die Eckzähne abbricht.«
»Motivation ist das A und O im Leben«, kommentierte der Papst und hob seine Hände zum Segen. »Damit erkläre ich euch zu Mann und Frau. So gebt euch einen Kuss und danach rufen wir dem Brautvater einen Zahnarzt.« »Sehr witzig«, brummte Jason.
Allerdings musste ihm Frederik zugutehalten, dass er nicht mit den Zähnen knirschte und keiner der Vampire spontan in Flammen aufging, als der Papst einen Psalm vorlas und dann alle zum Gebet aufforderte. Gott liebte die Vampire eben doch, so schwer es Frederik mitunter fiel, das nachzuvollziehen. Hand in Hand schritten Gaylord und Pauline im Kirchgang an ihnen vorbei, gefolgt von Albert, Lynette und Jeremy. Frederik nahm Cecils Hand und auch sie erhoben sich, um dem Brautpaar nach draußen zu folgen.
»Ich habe eine kleine Bitte an Sie, Signora Harris«, sagte der Papst freundlich. »Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn das Gemälde »Die Berufung des Matthäus« von Caravaggio den Weg wieder zu uns zurückfinden würde.«
Niemals hätte er gedacht, dass dieser Vampir fähig war, sich zu schämen. Und ja, ein Vampir konnte tatsächlich rot anlaufen.
»Du hast nicht im Ernst ein Bild aus dem Vatikan geklaut«, platzte Frederik heraus.
»Natürlich nicht. Es war in der Kirche San Luigi dei Francesi ausgestellt. Und die liegt keineswegs im Vatikan.«
Der Papst hob die Augenbrauen und Jason verdrehte die Augen.
»Nennen wir es geliehen, um den Wert schätzen zu lassen.«
»Um es zu fälschen?« fragte Cecile.
»Die Ausrede ist sogar noch glaubwürdiger«, spottete Jason. »Danke.«
Der Pontifex seufzte und warf Jason über den Rand seiner Brille einen mahnenden Blick zu.
»Wäre es für Sie ein grober Rückschlag, wenn Sie es zurückbringen würden? Ich mochte es wirklich sehr. Es ist eines meiner Lieblingsbilder.«
»Schön«, brummte Jason.
»In einer Stunde haben Sie es wieder.
Im Original, bitte.«
Jetzt knirschte Jason tatsächlich mit den Zähnen.
»Natürlich.«
»Wie außerordentlich freundlich von Ihnen«, sagte der Papst vergnügt.
»Sie können es von mir aus nach meinem Tod stehlen. Dann hat mein Nachfolger gleich bei der Amtseinführung ein kleines Abenteuer.«
Ende. Das war »Ist das bissig oder kann das weg?« Geschrieben von Alison Snow. Gelesen von Isabel Korda. Für Saga Storyfy.